Der erste Schultag, ja, das ist ein Einschnitt. Das ist ein besonderer Anfang und es werden noch viele kommen. Vielleicht habt ihr euch als Eltern an den eigenen Schulanfang erinnert oder auch als Großeltern. Vielleicht wurdet ihr von euren Kindern gefragt, wie war das denn damals bei dir? Für viele von uns, wenn ich mich jetzt hier so umsehe, für die allermeisten wahrscheinlich, ist der erste Schultag schon sehr weit weg. Andere Anfänge liegen da näher. Vielleicht ein neuer Arbeitsplatz, ein Umzug in eine neue Stadt, vielleicht das erste Kind. Es war doch irgendwie gerade erst gestern, als Junia, Mira, Gustav geboren wurden und jetzt sind sie schon Schulkinder. Neuanfang, das zieht sich durch unser Leben. Auch wenn viele hier inzwischen gesettelt sind, angekommen an einem Ort, im sozialen Umfeld, irgendetwas fängt immer an. Kleine und große Anfänge, der neue Tag, die neue Woche, ein neues Lebensjahr, der Gemeinde- und der Arbeitsalltag nach der Sommerpause. Wir hatten gerade an den letzten Wochenenden zwei Hochzeiten aus der Gemeinde. Zwei Paare haben den Start ins gemeinsame Leben gefeiert. Irgendwann kommt die Lebensmitte, der Ruhestand, die ersten Gedanken darüber, wo möchte ich einmal alt werden. Viele von diesen Anfängen können wir selbst gestalten, können wir beeinflussen, können uns aussuchen, was will ich werden, wo will ich leben, wie, mit wem auch nicht oder auch nicht mehr. Andere Anfänge können wir nicht selbst wählen. Wenn zum Beispiel ein Kind zur Schule kommt, ist das ein Einschnitt, aber nicht nur eben für das Kind, sondern auch für die Eltern. Neue Schulwege, neue Lehrer, der Alltag muss neu organisiert und abgestimmt werden. Und später, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann kommt wieder etwas Neues auf uns zu. Als wir vor 2 Jahren umgezogen sind, da war meine Nachbarin traurig. Und die sagte zu uns so, Mensch, das setzt mir richtig zu, dass ihr weggeht. Für mich soll am liebsten alles so bleiben, wie es ist. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, dann wohnen da drüben fremde Leute. Nicht nur für uns hat etwas neu angefangen, sondern auch für sie, ohne dass sie das irgendwie beeinflussen konnte. Neu anfangen, das ist also ein Lebensthema. Und ja, das ist mal leicht, mal schwer, aber es ist eines, mit dem wir alle irgendwie umgehen müssen. Manche lieben das ja, wenn etwas Neues anfängt. Was für eine Chance. Es bewegt sich etwas, es bleibt nicht alles beim Alten. Die brauchen die Herausforderung und ziehen selbstbewusst und voller Gottvertrauen los. Andere dagegen sind eher wie meine Nachbarin, bloß nichts Neues. Es soll alles bleiben, wie es ist, beständig, kontinuierlich, vertraut. Neu anfangen ist anstrengend, das macht Angst. Wie wird das alles werden? Bin ich dem gewachsen? Die Bibel selbst ist voll von Anfangsgeschichten. Abraham, Mose, Noah, Ruth und noch viele mehr. Einige kennen wir davon. Anscheinend zeigt sich im Aufbrechen und im Anfangen, worum es eigentlich im Glauben geht. Denn da zeigt sich Gott. Denen, die sich aufmachen, verheißt er Gutes. Denn er selbst geht mit. Ihm können wir uns anvertrauen. Anfangsgeschichten machen Mut. Hab keine Angst vor einem neuen Schritt. Entdecke, was Gott für dich bereithält. Erkenne seine Möglichkeiten. Weite deine Perspektive und verlass dich auf ihn. Nun mögen manche denken, ja, das ist wahr, aber trotzdem reicht es manchmal nicht aus, um uns die Angst vor dem Neuen zu nehmen, um Befürchtungen auszuräumen. Da greifen manchmal Mechanismen, wenn etwas Neues beginnt, die sind zutiefst menschlich und gegen die, ja, kommen wir manchmal kaum an. Die Geschichte vom Volk Israel ist eine typische Anfangsgeschichte, wir kennen sie. In der Passage, die wir gleich hören, geht es genau um diese Mechanismen. Ich lese gleich aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 13 und 14, einige Auszüge. Zuvor erkläre ich kurz, was bisher war. Das Volk ist aus Ägypten ausgezogen. Es hat sich aufgemacht auf den Weg nach Kanaan. 40 lange Jahre ist es unterwegs und jetzt steht es kurz vor dem Ziel. Man kann Kanaan schon sehen, man kann es förmlich riechen. Die Vorfreude ist groß, endlich. Bald fängt das neue Leben an, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Endlich wird Gottes Verheißung wahr. Aber bis es soweit ist, müssen sich die Israeliten noch etwas gedulden. Mose und Aaron schicken erst einmal Kundschafter nach Kanaan. Die sollen die Lage sondieren. 12 Männer gehen also los, unter ihnen Josua und Kaleb. Und dann passiert Folgendes. 40 Tage, nachdem man sie zur Erkundung des Landes ausgeschickt hatte, machten sie sich auf den Rückweg. Sie kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten und berichteten ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Sie erzählten Mose: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Kaleb beruhigte das Volk und sagte: Wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Die Männer aber, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nichts gegen dieses Volk ausrichten. Es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten. Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor. Und auch ihnen erschienen wir so. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und das Volk weinte die ganze Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron: Wären wir doch in Ägypten oder wenigstens hier in der Wüste gestorben. Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen? Etwa, damit wir durch das Schwert umkommen? Wir wollen einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der ganzen Gemeindeversammlung der Israeliten auf ihr Gesicht nieder. Josua und Kaleb, zwei von denen, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde: Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Lehnt euch nur nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor den Leuten in jenem Land, denn der Herr ist mit uns. 12 Kundschafter ziehen aus, voller Erwartung, voller Vorfreude. Sie sind gespannt, können das kaum erwarten, endlich das zu sehen, wovon sie so lange schon gehört haben. Milch und Honig soll es dort geben, Trauben, gute Früchte. Die Gegend um Hebron, die ist bis heute bekannt für ihre Fruchtbarkeit und für die riesigen Trauben, die es dort gibt. Das ist eine sehr begehrte und bekannte Weingegend. Dort wird es also Essen im Überfluss geben. Wir werden versorgt sein, uns wird es gut gehen. Nach vielen Jahren Wanderschaft, nach Hunger und Entbehrung sind wir endlich angekommen. Wie optimistisch sind die Kundschafter ausgezogen und wie ernüchtert kehren sie zurück? Ja, Kanaan ist schön, es gibt wunderbare Früchte, aber es tun sich auch ungeahnte Schwierigkeiten auf, mit denen hatten sie nicht gerechnet. Die Völker, die Kanaan bewohnen, sind mächtig, groß und stark. Ihnen gegenüber fühlen sich die Kundschafter klein, unterlegen. Niemals werden wir Kanaan erobern. Vergesst das bessere Leben, vergesst die glückliche Zukunft. Und sie berichten den anderen, was sie gesehen haben. Und man staunt ja, was sie da so erzählen. Aus großen, starken Männern werden unüberwindbare Riesen. Die Kanaaniter werden zu Menschenfressern, zu Kannibalen. Die Israeliten klein wie Heuschrecken. Krass. Liebe Gemeinde, so wirkt Angst. Angst verzerrt die Wahrnehmung. Angst macht Probleme groß. Die Kundschafter, die zurückkommen, die zeichnen ein völlig übertriebenes Bild von den Zuständen in Kanaan. Riesen, Menschenfresser. Ihre Angst vor dem Neuen macht Hindernisse groß und bläht sich auf und raubt ihnen jeglichen Mut, weiterzugehen. Die Verheißung Gottes, ich bin da, ich gehe mit, die ist vergessen. Vielleicht mögen wir den Kopf schütteln über diese Kundschafter, wie dumm, wie unnötig, aber ich finde das gar nicht mal so weit hergeholt. Da steht etwas Neues an, wir haben uns vorbereitet, die Lage sondiert, das Für und Wider abgewogen, aber kurz bevor es ernst wird, bekommen wir kalte Füße. Kleine Problemhügel werden plötzlich zu großen Bergen. Die Angst vor der eigenen Courage ist größer als die Lust auf das Neue. Wir malen uns Worst-Case-Szenarien aus. Wir kultivieren unsere Sorge um Dinge, die wahrscheinlich zu 99% niemals eintreffen werden. Und geben den Einzelnen, den eigenen Zweifeln mehr Raum als den Glauben an die Verheißung Gottes: Ich bin bei dir. Ich erinnere mich an mein FSJ. Der Schulanfang ist weit zurück, aber ein FSJ habe ich noch gut in Erinnerung, mein freiwilliges soziales Jahr. Ich wollte ans ganz andere Ende von Deutschland. Das ist heutzutage ja nichts Neues oder nicht, ist ziemlich harmlos. Viele gehen ja ans Ende der Welt. Für mich war das aber damals ein Einschnitt. Das war schon weit weg von zu Hause, keine Familie dort, keine Freunde. Es gab kein WhatsApp, keine E-Mails, man musste telefonieren, aber das war teuer. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn ich da hingehe, boah, da traue ich mich schon was. An meiner Arbeitsstelle kannte ich niemanden. Meine WG-Mitbewohnerin, die sollte ich erst vor Ort kennenlernen und hatte vorher keinen Kontakt zu ihr. In der Nacht vor der Abreise habe ich schlecht geschlafen. Und ich habe mir ausgemalt, was da alles schiefgehen könnte. Und am liebsten hätte ich alles abgeblasen. Ich dachte, nee, das machst du nicht, bleib lieber hier. Das ging mir nicht nur einmal so, sondern immer wieder, wenn ich so zurückblicke, immer wieder, wenn Entscheidungen anstanden, wenn ja vertrautes Terrain verlassen werden musste, wenn eine neue Lebensphase sich angekündigt hat, ja, dann standen plötzlich die Angstriesen da und ich musste gucken, wie gehe ich jetzt mit denen um. Und ich versuchte und versuche es auch immer noch, sie dann freundlich zu begrüßen und zu sagen, hallo, euch kenne ich schon, aber ich weiß, ich lasse mir von euch nicht bange machen. Ich bin damals umgezogen, trotz allem, trotz meiner Befürchtungen, trotz der schlaflosen Nacht vorher. Das hat mich Mut gekostet und vor Ort lief auch längst nicht alles rund. Meine Mitbewohnerin machte die Tür auf und ich wusste, das wird nicht klappen. Und ja, war so. Und sie ist dann auch recht bald ausgezogen. Das hatte noch mehr Gründe, aber ja, war schön, als ich dann die Wohnung alleine hatte. Ja. Aber ja, es gab da auch noch andere Klippen und Hügel und trotzdem bin ich richtig froh, dass ich das damals gemacht habe, weil ich sonst um einige wertvolle Erfahrungen ärmer wäre und um viele neue, gute Kontakte und Beziehungen reicher. Ja, das hat sich gelohnt damals, nicht auf die Angstriesen zu hören. Angst macht Probleme groß. Wer einen neuen Anfang wagt, der ruft auch sofort die Bedenkenträger auf den Plan. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier in unserer Erzählung ist das Verhältnis 10:2. Das ist das Verhältnis der Kundschafter, die in Kanaan waren. 10:2, 10 von denen, die zurückkommen, sind voller Bedenken. Die reden nur noch von den gefährlichen Riesen und malen alles ganz schrecklich. Und 2, Josua und Kaleb, die erinnern an die köstlichen Trauben, die Früchte. Die haben welche mitgebracht. Hier, schaut, seht und schmeckt. Überzeugt euch, so fruchtbar ist das Land und da wird es uns gut gehen. Aber die Stimmen der Bedenkenträger sind lauter, 10:2. Vielleicht kennt ihr solche Kundschafter aus deinem eigenen Leben, aus deinem Familienkreis oder aus deinem Freundeskreis, aus deinem Umfeld. Da hast du eine Idee, einen Plan und überlegst, wie kann ich den umsetzen? Es reizt dich, du hast einen Traum, den du nicht aufgeben möchtest. Du wagst es vielleicht quer zu denken. Und was passiert? Sofort melden sich die Kritiker. Hast du dir das gut überlegt? Bist du dir sicher? Meinst du wirklich? Wie soll das gehen? Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Bedenkenträger sind wichtig. Es wäre unklug, sie nicht anzuhören. Denn sie haben manches im Blick, was die Forscherin schnell übersehen. Von Bedenkenträgern kann man viel lernen. Mit Euphorie allein nämlich kommt man nicht weit. Schwierig wird es nur dann, wenn die Bedenkenträger die Zweifel größer reden als die Verheißung. Wenn sie nicht fördern wollen, sondern verhindern, wenn sie klein machen und ausbremsen, zerreden. Manche verheißungsvollen Anfänge werden so schon im Keim erstickt. Wie schade. Josua und Kaleb, die haben keinen leichten Stand. 2:10. Sie sind eindeutig in der Minderheit. Wen interessieren schon die paar Trauben, wenn 10 andere von Riesen sprechen? Denn inzwischen haben die Zweifler alle anderen angesteckt mit ihrem Kleinglauben und mit ihrem Unmut. Die Gemeinde wird ängstlicher als je zuvor. Sie sehen keinen Ausweg und schimpfen auf die da oben. Die Leitung muss herhalten. Mose und Aaron sind schuld. Und sie sehnen sich zurück nach alten Zeiten. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron. Warum will uns der Herr in dieses Land bringen? Wäre es nicht besser, zurückzukehren nach Ägypten? Auch so ein Mechanismus. Früher war alles besser. Da kosteten die Brötchen nur 10 Pfennig, da hatten alle Arbeit, die Kirchen waren voll, die Menschen zufriedener. Wir wissen, dass das so nicht stimmt. In Ägypten gab es keine Fleischtöpfe, sondern Unterdrückung, Plage und Abhängigkeit. Aber wer keine Perspektive hat für die Zukunft, der wird auch blind für die Vergangenheit. Nostalgie ist die Trauer, dass es heute nicht mehr so ist, wie es früher auch nicht war. Nostalgie ist die Trauer, dass es heute nicht mehr so ist, wie es früher auch nicht war. Klug, oder? Wenn wir so zurücksehen, wenn wir die Vergangenheit verklären, dann geraten wir ganz schnell ins Jammern und Zaudern. Schauen wir doch lieber anders zurück. Schauen wir auf unsere Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Was hat uns stark gemacht? Woran sind wir gewachsen? Wo hat sich Gott uns gezeigt? Wo hat er geführt? Wo hat es sich bewährt, dass ich ihm vertraut habe und mit ihm losgegangen bin in etwas Neues? Zurückblicken kann uns sentimental machen und tatenlos, oder es kann uns stark machen für unsere Anfänge hier und heute. Bei den Israeliten haben die Entmutiger zunächst Erfolg. Die Angst vor den Riesen, der Einfluss der Bedenkenträger, der verklärte Blick nach hinten, das alles verstellt die Sicht für Gottes Möglichkeiten. Aber zwei, Josua und Kaleb, halten an der Verheißung Gottes fest. Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Lehnt euch nur nicht gegen den Herrn auf, denn der Herr ist mit uns. Neuanfangen ist ein Lebensthema, das habe ich am Anfang gesagt. Wie gehen wir nun in diese Anfänge, wie gestalten wir sie? Das ist, finde ich, nicht nur eine menschliche Frage, sondern auch eine geistliche. Vertrauen wir Gottes Verheißungen? Sehen wir auf die Riesen oder lassen wir uns von den Trauben locken? Glauben wir, so wie Josua und Kaleb, dass der Gott, der gestern da war und heute da ist, auch morgen bei uns sein wird? Gottes Zusage bleibt, in den großen und in den kleinen Anfängen sagt er, ich bin bei dir, ich gehe mit. Amen.